Ja. Deine Starbucks-Geschichte?
Starbucks Roastery, sagt ihr was?
Starbucks Roastery?
Roastery.
Roastery, ja. Also da kannst du halt Starbucks Kaffee, also Kaffee.
Genau, aber das ist so ein Upscale-Brand von Starbucks, die eine andere Röstung, nochmal eine höhere Qualität als die Starbucks-Röstung.
Okay.
Die sind auch ein anderes Branding. Die haben auch anderes Merchandise, also komplett anders, aber gleiche Firma sozusagen.
Mhm. Also aber ich kaufe da auch trinkfertigen Kaffee.
Genau,
keinen Kaffee,
es gibt Kuchen dort, es gibt Essen.
Es gibt also Kaffeeröstereien, so wie Helder und Leuven oder so, wo du dann auch wirklich den Kaffee kaufen kannst für da rein.
Genau,
so.
Richtig, ja. Aha. Die haben auch so eine Bar, wo du Alkohol mit Kaffee kaufen kannst.
Also wirklich Alkohol mit Kaffee oder Kaffee mit Alkohol?
Beides.
Nice.
Auf jeden Fall in Seattle sind auf der gleichen Straße wie der erste Starbucks.
Genau, Starbucks ist in Seattle.
Seattle-Unternehmen. Ja, auf jeden Fall hat ein Kollege von mir gemacht so Coffee Roastery Tours und dann sind wir da mitgegangen, wir haben so ein paar Sachen gezeigt und sind wir in diese Roastery reingelaufen. Und meine Frau und ich haben auch draußen noch Fotos gemacht und die anderen waren schon drin, laufen wir rein. Ich habe die Babyschale in der Hand, mit der Kleinen, meine Frau und ich laufen rein. Und dann steht da so ein Mann mit, eigentlich ganz gut angezogen, hat so einen Pulli angehabt, so ein Hemd drunter, so ein Cardigan drüber, hat uns so willkommen geheißen. Ich denke so, was für ein nicer Manager hier, guckt, dass alles läuft. Und hat so das Baby angeschaut, hat die Kleine angeschaut, meinte, ja, wie alt, so ein Jahr, hat gerade Geburtstag gehabt, hat uns gratuliert, hat gemeint, ja, enjoy und so. Und ist dann so wieder zurückgegangen. Wir stellen so an die Theke und schauen, was wir bestellen wollen. Und dann kommt mein Kollege zu mir und meint so, weißt du, wer das gerade war? Ich so, nee, keine Ahnung. Dann meinte er so,
der Starbucks-CEO, fuck you. Ja. Oh, shit! Ja. Echt? Damn! Echt?
Ja, und der stand dann in der Roastery, hat sich dann an den Tisch gestellt und hat dann seine E-Mails gecheckt und hat geguckt, wie der Laden läuft. Aber es hat ihn keiner irgendwie, hat ihn angesprochen oder so, es wusste keiner, wer das ist. Ein paar Leute kennen den. Der war ja früher Besitzer von den Sonics und der hatte die Sonics verkauft an den jetzigen OKC Owner. Mhm. Ja, und das war eigentlich eine ganz, ganz witzige Geschichte, ja.
Krass, Mann. Ja, der Typ ist ein Biest. Ich hab, welcher von denen hat denn das Buch geschrieben?
Was meinst du, welches Buch?
Es gibt ein, Howard Schultz. Howard Schultz hat auch, hat das Starbucks-Buch auch geschrieben. Es gibt so ein Starbucks-Buch, Onward.
Geil. Ey, total. Und der stand dann da,
ja, aber so,
hat die Hand gegeben und hat gemeint, welcome und enjoy und so weiter. Und,
ja. So soll es auch, also weißt du, ich meine, bei Starbucks ist es natürlich schwierig, weißt du, ich meine, du kannst nicht erwarten, dass irgendwie Howard Schultz oder so oder wie auch immer dann wirklich dann in diesen Filialen rumhängt, nicht. Einfach weil es ja so viele Filialen gibt, aber okay. Alright. Let's start with the...
Es geht krank in das NBA.
Mhm. Knock this shit out the park. I think we should try to hit 45 minutes at the most and not get talking to 105. Mhm. Wir müssen halt ein bisschen schauen, so was für uns am besten passt, aber ich würde schon gucken, dass wir 45 Minuten hitten, weißt du? Weil ich glaube, es macht uns aus, dass wir so ein bisschen in die Tiefe gehen können. Aber eine Stunde ist halt hart.
So, willkommen zurück bei einer neuen Folge von Inside US Sports mit Jeffrey und Jay.
Hey, yay!
Ja. Und wir werden heute mal wieder NBA Playoff besprechen.
Ja.
Das heißt, die erste Runde ist jetzt schon vorbei.
Darf ich an dieser Stelle sagen, ganz kurz mal reingrätschen und sagen, wie unglaublich gut wir darin sind, uns bisher in unseren Projections zu irren. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn es so weitergeht, dann mache ich einen Wettservice auf.
Ja, das ist gut.
Und lass einfach Wetten laufen gegen das, was ich selber meine. Mhm. Weil dann wird es, glaube ich, ganz gut.
Wird laufen. Ja, erste Runde war nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt hatten, aber das macht doch die Playoffs aus, wenn man so alles vorher müsste.
Nice, we done. I see what you did there.
Ich fand es zum Beispiel schon spannend, dass Golden State in der ersten Runde zwei Spiele verloren hat. hat man mal sehen können, dass sie doch irgendwo mit physischem, körperlich betontem Spiel angreifbar sind, wie jeder es auch wäre, aber dass sie damit einfach nicht klargekommen sind, ein paar Spiele. Die Clippers haben jetzt auch kein Spiel zu Hause gewonnen. Mhm. Die haben beide Spiele in Golden State gewonnen. Mhm. Weiß ich nicht, ob das mehr für die Clippers oder mehr gegen Golden State sprechen sollte. Sieht man jetzt in der Runde, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ansonsten war in der ersten Runde waren ein paar Überraschungen dabei. Viele haben gesagt, dass OKC weiterkommt, nicht Portland. Ich war schon immer bei Portland, deswegen fand ich es cool, dass die das auch in 5 Spielen geregelt haben. Und aber ansonsten in der ersten Runde, fällt dir noch was irgendwas ein zur ersten Runde, was man noch sagen könnte, wo wir total daneben lagen, außer bei Golden State?
Safe. San Antonio. Ja, wir haben gesagt, San Antonio macht das Ding.
Haben wir gesagt, ja. Aber es ging 7, ne?
Still.
Ja.
Also bottom line ist Ende, fett geirrt.
Ja, fett geirrt würde ich nicht sagen. Am Ende im Spiel 7 kann alles passieren. Ich hatte San Antonio auf der Rechnung einfach wegen der Coaching-Erfahrung, wie ich ja auch gesagt hatte, dass San Antonio die zwei von den 3 besten Spielern der Serie hatten. Deswegen war ich immer bei San Antonio, aber letztendlich waren die Guards von Denver dann doch besser, weil ich meine, das ist ihr erster Playoff-Run jetzt von Denver. Mhm. Und die haben dann doch ganz gut gespielt, vor allem Jamal Murray. Gary Harris war auch gut, aber die haben dann doch noch am Ende aufgetrumpft. Jamal Murray hat dann auch den Game-Clinching-Basket gemacht gegen die Spurs. War eine richtig coole Serie, schön anzuschauen. Schöner Basketball. Ja, beide Mannschaften spielen super Basketball, vor allem die Spurs mit ihrem System und Jokic, mein richtig, richtig intelligenter, guter Spieler mit eigentlich Athletik 0 oder minus Athletik sogar.
Also ja. An der Stelle mal ganz kurz. Ich habe letztens einen Workout gesehen von...
Er ist ein bodenständiger Athlet.
Ja, genau. Luka Doncic aber zum Beispiel auch.
Aber nicht so.
Aber ich habe...
Der hat Laien in den Füßen. Aber gut.
Ich habe letztens einen Workout gesehen von Enes Kanter. Mhm. Und das ist auch niemand, wo man jetzt sagen würde, das ist der Überathlet. Mhm. Also soll ich dir was sagen? Jetzt sich, na homo, besser bewegt als jeder Big Man, den ich je gesehen habe. Und er ist größer als 95% aller Big Men, die in Europa rumrennen.
Ja, der kann halt gute Füße.
Also, weißt du, ja, aber auch seine Geschwindigkeit, der ist irgendwie so Full-Court-Sprints gelaufen und hat am Ende dann gedankt. Und das sah athletisch aus. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, dass Jokic halt im Vergleich, weißt du, im Laufe eines NBA-Spiels sieht der halt langsam aus, aber ich glaube, wenn du den irgendwo anders hinstellen würdest, so, weißt du, irgendwo in die Euroleague oder in die BBL oder so, mhm, würdest du sagen, boah, krasser Typ oder was, weißt du? Aber natürlich verglichen mit den Monstern, die da rumrennen.
Ja, ja. Nee, ich meine, was ich...
Den Moonstars.
Den Moonstars. Nee, der, also ich meine, Jokic, da sieht man schon, der ist schon...
Habe ich nie gedacht, waren das die Moonstars oder die Monstars?
Monstars.
Aber die waren doch vom Moon, oder nicht?
Das waren einfach nur Aliens.
Ah, ich dachte, die waren...
Die
waren die Monstars? Ja. Oh, my bad.
Ja, auf jeden Fall, Jokic, ein bisschen schwerfällig, also man kann ihn so... Das ist jetzt kein Vergleich, aber zum Beispiel in der BBL, der John Bryant ist auch so schwerfällig, aber der war jetzt dieses Jahr Offensive MVP. Ich meine, der bewegt sich super. Richtig, richtig guter Spieler und spielt auch mit Übergewicht, weißt du? Und deswegen Jokic, ja, wir schweifen etwas ab vom Thema, aber für mich unathletisch, sehr unathletisch.
Ja, also reicht für Triple-Doubles in den Playoffs?
Reicht auf jeden Fall. Ich meine, der Typ ist eine Maschine, keine Frage. Richtig, richtig guter Spieler. Und dann, gut, die zweite Runde hat dann begonnen mit, wir können mal zweite Runde, lassen wir anfangen im Osten, weil das eine Serie ist jetzt schon fast vorbei. Milwaukee gegen Boston.
Mhm.
Erstes Spiel in Milwaukee, Boston nimmt Milwaukee komplett auseinander, Giannis kriegt nichts auf die Reihe, war für mich schon ein bisschen eine Überraschung, mein Brad Stevens hat einen super Gameplan gehabt für die, Al Horford hat Giannis verteidigt, hat es auch super gemacht. Und die komplette Team-Defense war einfach da. Ja, und deswegen hat Paul Pierce, unser Freund, hat gesagt, dass die Serie nach einem Spiel vorbei ist.
Mit das Bitch ass.
Ja, ist, wir beide mögen Paul Pierce nicht.
Nee, also auch wenn ich in meinen Playing Days mir so ein bisschen den Paul Pierce Moniker, The Truth, angemaßt habe. Paul Pierce so als Typ, also als Spieler mochte ich ihn mehr als jetzt als Persönlichkeit. Ist Paul Pierce macht halt den Anschein, als wäre ich so ein bitter Ex-Player. Und die Sache, so, weil von wegen er war besser als Dwayne Wade und so ist. Weißt du, jeder Spieler, egal wer er ist, weiß für sich selber realistisch, wo er steht. Und dann gibt es natürlich, dein Ego sagt dir immer, du bist der Beste. Und Kobe wird immer der Meinung sein, er ist besser als LeBron. Und vielleicht ist für sich Kobe auch der Meinung, er ist besser als Michael oder so. Irgendwer hat auch letztens gesagt, dass Kobe did everything better than Michael. Weiß nicht mehr wer, aber war auch eine ganz lächerliche Aussage. Auf jeden Fall, aber wenn er ehrlich zu sich selber ist, dann weiß er, wo er steht. Und manche maßen sich dann auch nicht, weißt du, wenn du nicht Kobe bist oder LeBron, denkt kein Spieler, wenn er ehrlich zu sich selber ist, ich bin besser als Michael. Und es gibt immer so ein Grad an Übertreiben, was du öffentlich äußern kannst oder was du, wozu du selber bereit bist zu sagen. Weißt du, so wenn ich, mal überlegen jetzt, wenn ich Dwight Howard bin, dann gibt es eine Zeit, in der sage ich, ich bin besser als Shaq oder more dominant than Shaq, aber ich würde mich nie so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, ich bin besser als Russell oder Wilt oder Olajuwon. Weil, weißt du, du weißt, du bist nicht besser als Shaq, aber manche Leute, weißt du, so, man könnte es auch ein bisschen verargumentieren. Aber dann gibt es einfach Typen, die sind in einem anderen Universum als du. Und da brauchen wir nicht drüber reden, weißt du? Und was ich sagen will, ist, es wäre ja okay, wenn Paul Pierce sagen würde so, er war besser als Reggie oder besser als, weißt du, besser als Barkley, besser als T-Mac. Er war wahrscheinlich besser als T-Mac. Aber bei Barkley würde ich vielleicht noch eine Unterhaltung führen. Aber Wade ist so, ja, ist ja egal. Er ist nicht besser als Barkley. Aber weißt du, man könnte vielleicht noch drüber reden, vielleicht. Aber bei Wade ist es so, fuck are you talking about? Du siehst sofort schlecht aus. Weißt du? So, jeder guckt dich, selbst Typ, mit dem du gespielt hast. So Kevin Garnett war bestimmt auch so, nah, bruh. Ray Allen war bestimmt auch so, oh Gott. Weißt du? Weil ich meine, D-Wade, so, zweitbester Shooting Guard aller Zeiten. Ja, okay, drittbester Shooting Guard aller Zeiten. Nicht besser als Kobe.
Ja, wobei Paul Pierce ja auch kein Shooting Guard gespielt hat, sondern mehr Small Forward, aber der ist...
Nee, aber als Spieler jetzt, weißt du?
Auf keinen Fall.
Und ich mein, Paul Pierce, wenn er Small Forward ist Paul Pierce nicht, für mich auch nicht in der Konversation der fünf besten Small Forwards aller Zeiten.
Ich glaube, der ist nicht mal Top 10.
Let's
check the statistics.
Okay, ich meine, können so eine Liste ja mal von oben anfangen. Eins.
LeBron.
Zwei.
Larry.
Okay. Drei.
Würde ich entweder Elgin Baylor oder Julius Erving nehmen.
Und auf der vier dann der nicht auf der drei ist.
Genau.
Fünf.
Wen gibt's auf der Liste? Ich hab's nicht mehr so im Kopf.
Ja, ich bin gerade ein bisschen überrascht, weil was spielt deiner Meinung nach Kevin Durant?
Ah, genau, sorry, Durant. Durant würde ich an 3 dann nehmen, 2 oder 3.
Also ich finde Durant hat Bird, vielleicht nicht in Achievements, das ist halt immer die scheiß Diskussion, so Achievements, genau, weißt du?
Aber Top 3,
vom spielerischen,
Top 3 ist LeBron, Durant, Bird,
okay,
die 3er. Wie immer deine Preferences kannst du ordnen, wie du willst.
Baylor und Julius, dann haben wir die Top 5.
Ja.
So. Aber jetzt in den Top 10, ganz ehrlich, wir können reden Neek. Wir können sagen Pippen. Pippen most definitely. Also Pippen.
Also Pippen killed. Pippen ist für mich das sofort danach.
Pippen killed auch Paul Pierce. Also Paul Pierce kann Pippen nicht halten und Pippen lockt Paul Pierce down.
Aber so war sowas.
Weißt du? Also Paul Pierce. spielt ja schon ganz gut mit Angles und dafür, dass er war ein kräftiger Typ so, mhm. Weißt du, ein bisschen top-heavy. Deswegen, der kriegt auf jeden Fall auch den einen oder anderen Schuss los.
Ja, auf jeden Fall.
Aber bei Scotty wird es dann schon schwer. Scotty hält ihn auf 20.
Ja, oder schlecht, weißt du?
Gut. Genau. Worthy.
Mhm. Auch besser.
Da tue ich mich jetzt ein bisschen schwer.
Schau mal ganz kurz, Wir reden von James Worthy, der Finals MVP war, mit Kareem und Magic in einem Team. Hat nicht KG und Ray Allen gehabt, er hat Magic Johnson.
Wer war Finals MVP bei den Celtics?
Paul Pierce, aber ich sag nur, im Team war kein Magic Johnson.
Aber ein Kevin Garnett.
Ja, aber Kevin Garnett, der älter ist, so alt ist wie Paul Pierce.
Diesen trotzdem Top 5 Power Forward all time.
Aber Magic,
Ray Allen, der zu dem Zeitpunkt beste Shooter auf all time.
Magic Johnson ist mit Kobe Bryant the greatest Laker of all time.
Und Bitches!
seit neuestem Bitches.
Ja, das ist bestimmt schon
länger Bitches. Magic war Finals MVP in seiner Rookie-Saison. Also er war schon immer der beste Spieler, der Leader in der Mannschaft. Und Worthy war Finals MVP mit einem Magic in seiner Prime. Das ist alles, was ich sagen will. KG, Ray Allen waren beide nicht in ihrer Prime. Irgendjemand muss Finals MVP werden. Und KG hatte ungefähr gleiche Stats. Die haben von den Votes her war es sehr knapp, dass Paul Pierce MVP geworden ist und nicht KG. Aber egal. Worthy habe ich trotzdem über Paul Pierce. Also da haben wir Dominic, also Scotty.
Okay, gut. Also
Worthy.
Wir sind bei 8. Mhm. Also ich meine, andere Top Small Forwards außer Paul Pierce wären noch Vince, Kawhi, Tracy, Bernard King, Rick Barry, John Havlicek, Alex English, Chris Mullin, Grant Hill. Und ich denke, Charles Barkley zählt als Power Forward.
Ja.
Okay. Also, das sind die einzigen, wo man... Paul George nicht. Melo auch nicht. Also aber das sind die einzigen, wo man eine Unterhaltung führen könnte. So, eins nach dem anderen. Vince? Nein. Vince ist ein more exciting Spieler. Eine sehr lange Karriere. Aber Vince war zu keinem Zeitpunkt ein besserer Basketballspieler all around als Paul Pierce. Nein. 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 Nein.
Ich meine, die haben beide nicht gut verteidigt. Vince hat besser Dreier geschossen. Ich glaube, der hat auch ein höheres Scoring Average. Deswegen würde ich jetzt Vince zum Beispiel vor ihm ranken. Also ich persönlich.
Also.
Obwohl, mein Paul Pierce hat halt ein Championship und.
Ja, ich scheiße auf ein Championship. Ich mag das Argument überhaupt nicht. Da zählt so viel mehr dazu, als nur, ob du ein geiler Spieler warst. Deswegen finde ich es immer schwierig, dass dann, weißt du, wenn du zwei exakt gleiche Spielertypen hast und die sind exakt gleich, dann lasse ich gelten, dass am Ende der eine vielleicht ein Championship gewonnen hat oder nicht und der andere nicht. Aber wenn es nicht irgendwie so ein Championship ist, wo du ein Team zum Championship gezogen hast sozusagen, weißt du, don't care. So, der Paul Pierce Championship ist insofern gar nicht so viel wert, weil wenn Vince in einem Team spielt mit KG und Ray Allen, hat er wahrscheinlich auch ein Championship. Weißt du? Und aus dem Osten rauskommt. So, weißt du? Also von daher, aber...
Ich meine, die Raptors wären ja auch auf dem Weg ins Finale gewesen. Da gab es ein Spiel, wo die gegen die Sixers verloren haben, wo er zu seiner Graduation geflogen ist und dann wieder zurückgeflogen ist. Wo die, das Jahr, wo Philly mit Iverson ins Finale gekommen ist, wo die 4-1 gegen die Lakers verloren haben, wo dieses famous Step-Over-Game von AI war gegen Ty Lue. Auf jeden Fall wären die Raptors in dem Jahr auch, hätten die auch ins Finale kommen können. Gut. Jeder, der ins Finale kommen wäre in dem Jahr vom Osten, hätte natürlich gegen die Lakers verloren. Wäre das gleiche Resultat gewesen, aber ja. Also Paul Pierce, weiß ich nicht, ich halte von ihm als Spieler nicht so arg viel. Ich weiß nicht, es war halt ein ISO-Spieler, hat viel 1 gegen 1 gespielt vom Elbow, hat ein paar Dreier geworfen, hat jetzt auch nicht den konstantesten Wurf gehabt. Deswegen für mich...
Lass mal ganz kurz weitermachen. Also bei Vince bin ich der Meinung, Paul Pierce ist der bessere Spieler.
Okay, cool.
Vince hat in seiner besten Saison einen Punkt mehr gemacht. Paul Pierce macht in seiner besten Saison einen Rebound mehr, aber Paul Pierce hat im Schnitt die bessere und auch effizientere Karriere. Auch wenn Vince Carter aber halt die längere Karriere hat. Also ne, absolut steht
immer noch.
Spielt immer noch. 21 Seasons dann.
22 nächstes Jahr.
Ja, stimmt, sorry, 22 sind dann. Kawhi, zu kleine Sample Size noch, finde ja, ich. Aber
Finals MVP, der ist auf dem Weg.
Und ihn genau, zu der ist auf, der ist most definitely auf dem Weg, ihn zu überholen. Tracy ist immer schwer, weil bei Tracy ist generell die Sample Size zu klein. Mhm. Die Karriere war einfach zu kurz. Ja. Denn wenn Tracy lange spielt, ist er auf jeden Fall besser als Paul Pierce. Mhm. Jetzt ist er nicht besser als Paul Pierce, aber Tracy ist talentierter als Paul Pierce, mehr Potenzial, sieht in seinen besten Momenten besser aus als Paul Pierce in seinen besten Momenten. Tracy sieht sogar in seinen guten Momenten besser aus als Paul Pierce in seinen besten Momenten. Mhm. Aber Tracy sieht zum Beispiel auch besser aus als Kobe, ist auch talentierter als Kobe, hat aber nicht die gleiche Einstellung wie Kobe. Also deswegen, Tracy ist immer so, ist immer schwer zu diskutieren, weil der einfach ein viel, viel besserer Basketballspieler war, als wir über Dauer gesehen haben. Deswegen, cool. Tracy schlägt er auch. Rick Barry finde ich auch nicht schwer. Ich finde, er ist auch besser als Rick Barry, auch wenn er natürlich ein höchst effizienter Scorer war.
Ja, aber die Ära ist natürlich dann wieder.
Exakt. So, und jetzt können wir noch über Havlicek und Bernard King reden.
Gut, Havlicek muss man, glaube ich, nicht diskutieren. Das war mehr ein Workhorse, Allrounder. Das war ein Sixth Man. Deswegen ist da für mich Paul Pierce der bessere Spieler.
Wobei Havlicek aber höher gerankt ist, ne?
Auf was ist denn der gerankt hier? Genau, der ist auf 9 gerankt, ja. Mhm. Ja. Aber für mich ist Paul Pierce da schon der bessere Spieler.
Und Bernard King?
Bernard King gehört für mich in die Top 10 von Small Forwards.
Gut, aber dann de facto ist Paul Pierce in den Top 10 deiner Small Forwards. Weil dann ist er auf 10.
Also ich hätte sogar Paul Pierce, weil ich Vince Carter vorhabe. Und ich würde auch, gut, Vince Carter, Paul Pierce ist schwierig, für mich jetzt. Mhm. Aber ich würde T-Mac sogar vor Paul Pierce ranken. Bei T-Mac ist nur schwer, weil er ein paar Mal in den Playoffs keinen Erfolg hatte. Mhm. Aber wenn die Big 3 nicht zustande gekommen wären, Boston, also das heißt KG und Garnett, hätte Boston auch kein Championship gewonnen. Also sprich, hätte Paul Pierce auch kein Championship gehabt. Dann hätte er genau das gleiche Leid erfahren wie Tracy, ohne Championship. Mhm. Weil T-Mac hatte in Orlando Grant Hill, aber der hat sich verletzt. Also die haben nie wirklich zusammengespielt. Und in Houston hatte er Yao Ming, der auch verletzungsanfällig war, aber die hatten eine Chance gehabt, weiterzukommen. Die haben ein paar Mal 3-1 geführt in der ersten Runde, sind aber da immer in der ersten Runde rausgeflogen. Mhm. Deswegen für mich T-Mac, ja, ein bisschen so eine tragische Figur, was Playoff-Erfolg angeht. Aber der bessere Spieler zwischen Paul Pierce und T-Mac, auf jeden Fall würde ich T-Mac nehmen. Würde ich nicht mit der Wimper zucken.
Mhm. Also, dann ist er bei dir in den Top 12 oder so.
Ja, aber auf jeden gut. Fall, aber nicht in der Top 10. Also Bernard King und Tracy würde ich auf 100%ig vor Paul Pierce nehmen. Und somit wäre dann frühestens Paul Pierce auf 11.
Gut, also, ich meine, dafür, dass du einen kurzen Ausflug eigentlich noch machen wolltest, können wir, glaube ich, schließen, dass Paul Pierce in manchen Situationen vielleicht lieber Small hält. Gut. Ich meine, was deine Vorhersage angeht, da kann man, also dass du sagst, die Series is over, nachdem nachdem Boston Milwaukee im ersten Spiel in Milwaukee schlägt, dem sei auch geschuldet, dass Paul Pearson, weißt du, im Grunde ein Celtics Lifer ist. Ja. Also natürlich rollt der mit den Celtics. So, ja. Weißt du? Und natürlich hat er ein bisschen Bravado und ist ein bisschen lauer, was die Celtics angeht. Aber dann halt so Sachen zu sagen, wie so, ey, ich bin besser als Dwayne Wade, ist machst du halt nicht. Weißt du? Du hörst Kobe nicht sagen, dass er besser als Jordan ist, auch wenn Kobe das vielleicht im Stillen denken mag.
Jordan sagt es auch nicht, er ist besser als Kobe. Er sagt auch nicht, er ist der Beste. Best of all time. Ja.
Stimmt, aber ja. Also bei...
Gut, beim Jordan, ich weiß, dass er es denkt, aber er sagt...
Genau, so, also bei, ja. bei Jordan von allen kann man sich eigentlich am sichersten sein, dass er das denkt und dass er es nur nicht sagt, weil er einigermaßen diplomatisch rüberkommen will, jetzt nach seinen Playing Days. Aber ich meine, bei dem... Weißt du? Gut. Also ja, eine Series ist ziemlich entschieden, das ist Milwaukee-Boston. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da einen Turnaround gibt. Nee, wenn es dort einen Turnaround gibt, dann haben wir es gejinxt und ab dann sollte man immer gegen das wetten, was wir sagen.
Ja, die spielen heute Nacht in Milwaukee Ja, bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Aber ich denke, da lässt Giannis nichts mehr anbrennen. Der hat jetzt in den letzten 3 Spielen die Boston dominiert. Mhm. Ich weiß gar nicht, der macht, glaube ich, 35 im Schnitt in den Spielen und 13, 14 Rebounds, 12, 13 und 5 Assists. Ich meine, der ist einfach, du kannst ihn einfach nicht stoppen. Die haben zu viele Shooter, die momentan auch alle treffen. Malcolm Brogdon wird wahrscheinlich in der Serie nicht zurückkehren. Die werden den dann für die nächste Runde zurückbekommen. Einfach ein richtig gutes Team. Ich bin mal gespannt, auf wen die dann in Eastern Conference Finals treffen werden. Das wird dann der Gewinner aus Toronto und Philly sein. Wobei wir schon bei der nächsten Serie sind. Toronto gegen Philly wird's interessant noch. Da steht es jetzt aktuell 3-2 für Toronto. War so eine Serie, es ging so ein bisschen hin und her. Toronto hat das erste Spiel zu Hause gewonnen, dann hat Philly 2 in Folge gewonnen. Mhm. Und dann hat Toronto in Philly nochmal gewonnen, das 4. Spiel, und dann zu Hause wieder gewonnen. Also jetzt auch mal 2 in Folge. Nächstes Spiel jetzt wieder Spiel 6 in Philadelphia. Ja, die letzten 2 Spiele, Joel Embiid, No-Show. Der hat irgendwie Probleme mit Gesundheit gehabt, also Magenprobleme, eben Virus hat er wohl gehabt. Und dann hat er noch Probleme mit seinem Knie gehabt. Deswegen, also entscheidend für Philly ist, sage ich mal, wie die Gesundheit von Joel Embiid, wie wird er spielen, welche Joel Embiid werden sie sehen oder bekommen, und Ben Simmons. Weil Ben Simmons spielt unterirdisch in dieser Serie. Ich meine, du hast auch noch 1-2 Sachen zu ihm zu sagen, aber ich bin eigentlich Ben Simmons Fan, ich bin Fan von solchen Spielern, aber das, was der momentan abliefert, ich weiß nicht, warum er auf dem Feld steht, weil er scoret nicht, er bringt die nicht in ihre Offense rein, was die Aufgabe von einem Point Guard ist. Er hat wenig Assists, also normal hat er so 8-9 im Schnitt, in der Serie aktuell so 4-5. Er reboundet nicht gut, er reboundet normal auch an die zweistellig, jetzt momentan auch so 4-5. Und er verteidigt nicht gut. Das heißt, das macht er normal auch gut, deswegen er macht momentan eigentlich nichts, was den Sixers helfen würde, die Spiele zu gewinnen.
Also, bisher bis zum 2-2 war die Series einigermaßen ausgeglichen. Mhm. Also auch vom Point Differential her, meine ich jetzt. Ja. Ne? Natürlich ist eine 2-2-Series ausgeglichen. Aber das 3-2 sah böse aus. 89 zu 125.
36 Punkte.
Genau, da ging von vorn bis hinten nichts. Siakam dominiert Embiid, also jetzt nicht im direkten Matchup so, lässt ihn scheiße aussehen, sondern Siakam ist der bessere Spieler auf dem Feld von beiden, was die Produktion angeht. Ibaka ist der bessere Spieler auf dem Feld im Vergleich zu Embiid. Weißt du,
Ibaka war eigentlich No-Show die ersten 3,5 Spiele.
Nur Game 5 gerade.
Ja, okay.
Der Frontcourt von Toronto dominiert die Sixers. Die Sixers schaffen es nicht ohne Embiid und Simmons. Jimmy Buckets alleine kriegt es nicht auf die Reihe, mal abgesehen davon, dass J.J. Redick auch nicht seinen Part macht. Mhm. Also die implodieren in Anführungsstrichen ein bisschen. Aber ich bin auch der Meinung, dass nur Jimmy Buckets und Joel Embiid Toronto keine 2 Spiele mehr abnehmen. Also wenn jetzt Embiid zurückkommt, 100%, und Jimmy Buckets ist Jimmy Buckets, ohne Ben Simmons, so mit dem, was er eigentlich bringt, ich bin der Meinung, er bringt nicht so viel, wie du immer sagst, reicht nicht, um es jetzt Kawhi nochmal aus seinen riesigen Händen zu reißen.
The Claw!
Nur mal ganz kurz, Simmons pro Spiel momentan scoret der gegen Toronto 14, 6, 10, 10, 7. Mhm. Das ist nix, sorry. Also wenn 14 sind die meisten Punkte, die du bisher gescored hast, und zweimal bist du einstellig geblieben, schwierig. Assists hast du ja auch schon vorgesprochen. 3, 5, 7. 7 ist okay bei einem Schnitt von 8. 4, 4. Also, weißt du, du generierst auch keine Offense. Von dir aus nicht, aber auch nicht, indem du andere Leute ins Spiel bringst. Oder in Scoring Positions bringst. Ja? Und Rebounds 9, 7, 7, 5, 7. Ja. Ist okay. Aber, weißt du, nicht krass beeindruckend. Wir können darüber sprechen, dass er in 2 Spielen mal 3 Offensiv-Rebounds geholt hat, aber so what. Und die Sache ist, du schießt, mal ganz kurz, 1 von 4 von der Freiwurflinie. Mhm. Du schießt nicht von draußen, dann nimmst keinen Dreier und über Schüsse rede ich gleich, aber du schießt ja sowieso nicht von draußen, weil du keinen Schuss hast, du kannst ja nicht werfen. Ziehst aber auch nicht zum Korb, um Fouls zu nehmen. Mhm. Weil wenn du insgesamt in den Spielen nur 4-mal an die Linie gehst, über den Lauf von 5 Spielen, dann fuck you, in 5 Spielen gegen Toronto gehe ich 4-mal an die Linie. Mhm. Real talk.
Real talk.
Real talk. Ich meine, ich spiele 34 Minuten, 45 Minuten, 36 Minuten, 38 Minuten, 25 Minuten. Mhm. Wenn ich so viel Burn bekomme in der NBA, aus welchem Grund auch immer, weißt du, ich meine, ich gehe aus dem Spiel mit einer minus 67, aber ich gehe an die Linie.
Also ich denke es ja auch, wenn du eine schlechte Quote nimmst, diese Statistik Fouls drawn ist auch sehr wichtig, ja.
Weil also vor allem, wenn du keinen Schuss hast.
Genau, du hängst ja an den Spielern Fouls und du bringst ihnen Probleme. Das ändert das Spiel auch, wenn du jetzt Kawhi Leonard früh irgendwie 2 oder 3 Fouls anhängst, auch wenn du 0 von 6 von der Linie wirst, er sitzt erstmal ein paar Minuten.
Richtig. Ja. Und was ich am wichtigsten finde, ist, nicht nur, dass er nicht scored, er versucht es auch nicht. Mhm. Weißt du, wir können drüber reden, zu Kyrie zum Beispiel. Kyrie scored momentan nicht viel, aber er versucht es. Wir können sogar drüber sprechen, ob es vielleicht ein bisschen zu sehr versucht, aber er versucht es. Weißt du, can't fault him for trying. Aber Ben nimmt 8, 6, 13, 10 und 5 Würfe. Das heißt, du schießt nur zweimal, zweistellig, nur einmal überhaupt 13 Schuss und 13 Schuss für jemanden wie Ben Simmons, oder halt Schuss ist halt bei ihm, get muscle ist das falsche Wort, aber ja. Dreimal den Ball Richtung Korb irgendwie, 13 Mal, sorry, ist okay, ist nicht viel.
Weil es ist nicht viel, aber für jemand, der nur inside the paint wirft, ja, ist es schon viel. Weil er wird dann, wenn er eine Trefferquote von 60% hat, bei 13 Wurfversuchen sind es ungefähr
8 und dann hast du 16 Punkte gemacht.
Richtig,
ja,
also
aber
nur
ich,
auf dem Feld.
Ja, ich weiß, aber du kommst nicht an die Linie, also 16 Punkte gemacht, ich würde eigentlich von dir 20 erwarten oder was auch immer. Ja?
Ja.
Und wir könnten auch darüber sprechen, dass er vielleicht die Nummer 3 Offensive-Option bei sich im Team ist, weil eher lasse ich Jimmy Buckets werfen oder aus dem Korb ziehen und Joel feel ich eher down low, bevor ich dann sage, okay, hier, Ben, zieh zum Korb. Ne, weißt du? Cool. Aber es sind mir trotzdem zu wenig Wurf. Vor allem, wenn Embiid nicht so performt, dann musst du das ein bisschen, also Jimmy Buckets natürlich auch, aber dann da spätestens ein bisschen Nummer 2, muss das ein bisschen forcieren. Mhm. Da sind mir 13 Wurf immer noch zu wenig. Aber selbst wenn er dann mal 13 Wurf nimmt, scoret er eben nicht deine 60%, sondern nur knapp 40.
Ja.
Und gemessen daran, dass deine Würfe ja aber am Ring passieren und nicht von draußen, ist es halt eine inakzeptable Quote.
Ja.
Was ich sagen will ist, unglaublich beschissene Series von Ben Simmons.
Ja.
Und deswegen glaube ich nicht, dass es, um jetzt einen Kreis draus zu machen, interessant wird.
Mhm.
Ich glaube, es wird nicht interessant. Ich glaube, Toronto, sag mir ganz kurz, wo ist es, das nächste Spiel ist in Philly.
Mhm.
Aber ich sage, Toronto gewinnt in 6. Mhm. Kawhi lässt sich da die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Und vor allem, was wichtig ist, Kawhi kann entspannt Jimmy verteidigen. Weil um Ben musst du dich nicht kümmern. Embiid wird wahrscheinlich nicht 100%
also
sein.
Helfen.
Genau, Embiid wird wahrscheinlich nicht 100% sein. Also woher soll es kommen?
Mhm.
Fertig. Das heißt, Jimmy müsste ein krasses Spiel haben.
Oder Tobias Harris.
Mhm. Ja, okay, gut.
Aber er kann schon Eisen scoren. Vor allem, wenn er nicht von Kawhi verteidigt wird. Danny Green ist auch ein guter Verteidiger, aber er hat halt mehr Physis als er.
Ja.
Siakam ist noch da, aber er ist jemand, der halt so 20, 25 machen kann. Ich sage jetzt nicht 30, 40, aber er kann 25 machen.
Okay, gut. Also ich brauche ein krasses Spiel von Jimmy Buckets und Tobias Harris, um das irgendwie zu machen.
Ja.
Da glaube ich nicht dran. So. Deswegen sage ich Raptors in 6.
Bin ich bei dir?
For the 6.
Noch was bei Ben Simmons for the 6. 6 for the 6.
6 for the 6.
Zu Ben Simmons sagen, und zwar... Das größte Problem, das ich bei ihm sehe, auch abgesehen davon, dass er nicht scored und das die ganze Problematik mit den Würfen, er bringt die Sixers einfach nicht in ihre Offense rein.
Mhm.
Und er macht auch nicht das, was er gut kann. Das bedeutet, er ist überwiegend ein Transition-Spieler. Das heißt, er kriegt den Ball in Transition oder statt sich einen Rebound und initiiert dann selbst den Fast Break und schließt dann auch selbst ab. Es gab da ein paar Szenen in Spiel 4 in Philly, wo er dann Transition eingeleitet hat und dann in letzter Minute den Ball abgibt.
Mhm.
Der Spieler war überhaupt nicht darauf vorbereitet, weil es so aussah, ob er selbst wirft. Fehlwurf und dann 4-Point-Swing, weil die Raptors dann gescored haben. Das ist untypisch für ihn. Er hat den Ball im Post, andere Szene, er hat den Ball im Post. James Ennis cuttet Baseline, um die Seite frei zu machen. Und an der Baseline war sehr wenig Platz. Ben Simmons Verteidiger sieht das. Ben Simmons gibt ihm den Pass zur Baseline und es passiert ein Offense-Foul, weil Ennis den Ball hat, kann damit nichts anfangen. Da sind vier Spieler im Umkreis. Einfach eine schlechte Entscheidung. Mhm. Ja. Und so laufen die Spiele generell. Das heißt, auch wenn er nicht scored, nicht rebounded, nicht assisted, muss er trotzdem dafür sorgen, dass seine Mannschaft in den Offensive Flow reinkommt, dass jeder andere dann seine Schüsse bekommt und nicht mal das bringt auf die Reihe. Also für mich Totalausfall. Außer er macht einen komplett 180, wird Philly in 6 verlieren.
Das ist vielleicht das einzige Mal, dass ich für Ben Simmons ein bisschen zumindest die Lanze breche, ist, wenn du nicht scorst, wenn du nicht viel reboundest, wobei Rebound ist noch der einzige Part, wo man sagen kann, okay. Aber wenn du vor allem nicht Assists gibst, also die direkt zu Körperfolgen führen, woher soll dein Selbstbewusstsein kommen, als junger Spieler, jetzt das Spiel zu initiieren, zu leiten und andere in Positionen zu bringen?
Genau.
Weißt du, wenn du vielleicht, weißt du, bei einem Kyrie oder so, würde ich erwarten, dass wenn du eine Offenheit hast, du trotzdem die Offense initiierst und halt dafür sorgst, dass andere ins Spiel finden. Das ist ja das, was...
LeBron?
Ja. Das ist ja das, was bei LeBron meiner Meinung nach so ein bisschen underrated ist. LeBron ist, je älter er wird, mehr efficient. Because it picks his spots.
Yeah.
Und weil LeBron Offense initiieren kann für andere. Und das ist ja auch das, weswegen Leute sagen, LeBron nicht klatscht und so, weil LeBron gibt einen Pass und macht die richtige Basketballentscheidung und so weiter. Ich habe erst heute wieder eine Diskussion gelesen, dass Kobe ist mehr Clutch als Kawhi, weil Kobe hat mehr Clutch-Würfe getroffen und die er nicht getroffen haben, die zählen ja nicht. Was nett schlau ist halt so, weißt du? Also ich meine, Kawhi hat offensichtlich noch nicht so viele genommen wie Kobe und deswegen kannst du nicht sehen, ob Kawhis Quote zum Beispiel noch fällt, aber Kawhi ist momentan, ich glaube, irgendwo so bei 40% oder so und Kobe ist ja bei, weiß ich nicht, ich glaube 28, aber Kobe hat eine schlechte Quote, wenn es darum geht, einen Klatschschuss zu nehmen und LeBron zum Beispiel hat eine bedeutend bessere Quote. LeBron schießt 50. Straight up, 50-50 Chance, wenn LeBron am Ende den Wurf nimmt, so fällt er oder fällt er nicht. Und bei LeBron ist ja die Sample Size lang genug. Was ich sagen will, ist, bei einem Spieler mit Erfahrung wie LeBron oder auch einem Spieler wie Kyrie, würde ich dann auch erwarten, okay, für dich läuft es heute Abend nicht, find andere Leute.
Ja.
Und hab das Selbstbewusstsein, Pässe zu spielen, Entscheidungen zu treffen, die gut sind. Aber bei einem jungen Spieler, weißt du, wenn Confidence shaken ist, ist es, glaube ich, schwer, dann, weißt du, dann wird dein Sichtfeld wird kleiner, weißt du, hast ein bisschen Scheuklappen an, du siehst nicht mehr das ganze Feld, du machst, weißt du, traust vielleicht nicht mehr, einen Risky Pass zu spielen, der aber eine geile Entscheidung wäre und so weiter und so fort. Deswegen, da würde ich vielleicht das einzige Mal sagen, okay, da bin ich noch nicht mal so richtig sauer auf ihn, weil das ist halt ein Effekt, da kann er nicht so wirklich viel dran machen, weil du müsstest schon mega special sein, dass du jung bist, aber dann halt in dem Moment sagst, fuck it.
Aber für mich ist das auch Coaching. Und deswegen, also wenn die Sixers jetzt in 6 Spielen verlieren, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Sixers nächstes Jahr einen neuen Headcoach haben werden. Weil für mich ist es so, er ist noch jung, wie ist er, 21 oder 22 maximal. Das muss vom Coach kommen, sowas. Weil die haben keinen Point Guard in der Mannschaft, der ihn mit anleiten könnte. Weil McConnell ist auch jung und der Backup Point Guard ist Jimmy Butler. Also Butler spielt die 1, wenn Simmons auf der Bank ist. Und deswegen muss das vom Coach kommen. Muss, und das sehe ich halt momentan nicht.
Alright, drittes Matchup. Genau, drittes Matchup, Blazer Nuggets. Bei ein bisschen bei Blowouts zu bleiben, war jetzt auch Spiel 5, Nuggets führen 3-2. Verläuft ein bisschen ähnlich wie 76ers und Raptors. Also es war ziemlich nodded up. Es war relativ close bisher, genau, die Series. Jeder hat mit höchstens 8 Punkten gewonnen. Einmal ging es sogar in eine Quadruple Overtime.
Quadruple Overtime.
Und jetzt Spiel 5 geht 124-98 für die Nuggets aus.
Auch mit plus 20.
Und lustigerweise, meiner Meinung nach, einige Parallelen, weil der Blazers Frontcourt sieht nicht gut aus. Also Aminu, Harkless, Kanter schießen irgendwie 25%, machen 15 Punkte zu dritt.
Ja.
Weißt du? Im Gegensatz zu Millsap zum Beispiel, ja, um jetzt nicht vorzugreifen, aber im Gegensatz zu Millsap, der irgendwie, der scored 24, 19 davon in der ersten, sieht richtig gut aus. Mhm. Und auch da wieder, Blazers als Team, du hast wenig Offense generated for other players. Mhm. Bedeutet, die haben, wenig Assists. 19 Assists bei 36 Field Goals.
Ja.
Das heißt, es passiert einfach viel aus einer eigenen Aktion heraus, aber wenig aus Teamplay. Da sehe ich so ein bisschen Parallelen zwischen den beiden Series. Mhm. McCollum und Lillard haben jetzt halt in dem Spiel auch jetzt nicht verrückt gespielt, 34 zusammen gemacht und unter 50% geschossen. Auf die kommt es halt an. Also wenn ich glaube, die Blazers haben eher eine Chance, noch ins siebte Spiel zu gehen als die Sixers.
Hundertprozentig.
Aber McCollum und Lillard müssen liefern. Also das wird vom Frontcourt nicht kommen.
Das sind auch die Keys für Portland. Lillard und McCollum müssen das Guardplay dominieren.
Ja.
Weil der Frontcourt, auch vor allem mit der Verletzung mit Nurkic, können die einfach nicht mithalten.
Ja.
Der hat sich ja vor ein paar zwei Monaten ins Bein gebrochen.
Yusuf wäre wichtig gewesen.
Ja. Vor allem auch in der Defense, weil der verteidigt auch richtig gut. Ist in der Offense auch ähnlich wie Kanter. Und da hätten die schon einen richtig guten Frontcourt gehabt, der mit Denver mithalten könnte. Aber ohne Nurkic sehe ich da eigentlich wenig Chance für die, außer Lillard und McCollum rasten wieder auf, so wie in der Serie zuvor.
Mhm.
Deshalb sehe ich die Nuggets in 7, vielleicht 6, je nachdem, wie das Spiel dann verläuft. Spiel 6 in Portland, logischerweise. Aber das Benchplay ist relativ ausgeglichen. Beide Teams haben eine sehr gute Bank, im Gegensatz zu den anderen Teams, die drin sind. Da bringt Denver zum Beispiel Will Barton von der Bank, der richtig gut ist. Mason Plumlee, Beasley und Morris. Das sind jetzt 4 Spieler, die alle so um die 15 Minuten spielen können mindestens. Barton kann sogar 30 spielen, wenn er einen guten Tag hat. Plumlee wissen wir, wer er ist. Ich meine, der spielt gut Defense, ist ein guter Pick-and-Roll-Spieler, ist athletisch rebounded, er kann verteidigen. Deswegen, den kannst du immer auf dem Feld gebrauchen. Und Portland hat von der Bank Seth Curry, Rodney Hood, der jetzt eine richtig gute Serie spielt, Myers Leonard und Zach Collins, die beide gut spielen, und dann Evan Turner kennen wir auch, der kann auch mal ein ganz gutes Spiel haben, jetzt nicht von Dreier ausrasten, aber der kann so ein bisschen so eine Point Guard Rolle übernehmen und andere Leute involvieren im Spiel. Von daher ist das Benchplay relativ ausgeglichen, was so Talent angeht, wobei Denver den besten Spieler hat von den allen mit Will Barton, der jetzt momentan auch am besten spielt von denen.
Von den allen Benchplayern, meinst du
jetzt? Von Benchplayern, okay, genau.
Gut. Benchplayer, ja. Weil, also, ich meine, du hättest nicht falsch gelegen, weil Denver hat auch so den besten Spieler, meiner Meinung nach.
Ja, Jokic auf jeden Fall.
Aber halt nicht von der Bench. Ja. Also, weil, ich meine, das ist ein bisschen knapp, weil Dame Lillard ist schon special und auch mehr special, als er Props bekommt. Vor allem, wenn es irgendwie um All-Star-Votings geht und so. Also, Dame Time ist schon insane. Aber Jokic spielt A, eine richtig gute Season.
Mhm.
Ich glaube, der Average 20-10. 2010 und 7 sogar.
Ja.
Hat
auch schon 3 Triple Doubles, glaube ich, in den Playoffs.
Ja, und vor allem gegen Portland 2 davon, ne?
Ja, genau, gegen Portland hat er 2.
Ja, und hat auch jetzt wieder. Ich meine, selbst wenn er kein Triple Double macht, macht er 25 und 19 mit 6 Assists.
Ja.
Und das ist. Sowas musst du stoppen.
Ja.
Es ist schwer, ein Team zu schlagen, das einen Spieler auf dem Feld hat, der 25 und 19 macht und dabei nicht vollkommen inefficient ist. Weil er scoret, weißt du, er schießt über 50% aus dem Feld.
Mhm.
Wenn ich also ein Team schlagen will, das einen Spieler hat, der 25 und 19 macht, dann müssten die 25 Punkte bei 30 Schuss kommen. Also, weißt du, highly inefficient.
Ja.
So, und der saugt dementsprechend viel, viel, viel Offense auf, gibt aber nicht viel Output raus. Und dann hast du eine Chance,
Ja.
Wenn sie so einen Special-Typ haben. So, weißt, es gab manche Spiele, da hat Jordan gekillt, Scotty war nicht da, Horace Grant war nicht da, Jordan hat 40 gemacht, gab es bei Kobe auch, 40 gemacht oder 45, manchmal sogar 50, und die Bulls haben verloren. Weil halt dieser eine Spieler so viel Offense auf sich genommen hat, aufgesogen hat, aber der Output zwar in absolut da war, aber halt nicht efficient war, weil Jordan dann im Spiel irgendwie 40% geschossen hat, so, weißt du, und 36 Schuss genommen hat. Weißt du, und 36 Schuss, um 40 Punkte zu machen oder so, ist halt, ja, das heißt, war nicht aufregend. Wobei bei Jordan es ja halt zumeist ohne den Dreier war.
Ja.
Was ich aber sagen will, ist, dass wenn du Jokic nicht in irgendeiner Art und Weise irgendwie die nächsten für Portland hoffentlich 2 Spiele eindämmen kannst, sehe ich da Millsap hin, Millsap her,
ja,
Harris und Murray hin, Harris und Murray her, die müssten schon arg abfallen, dass Portland da nochmal eine ernstzunehmende Chance hat, 2 Spiele in Folge zu gewinnen.
Der Frontcourt von Denver, also Starting Frontcourt mit Millsap und Jokic,
ich meine,
bei Millsap vergessen wir, dass er auch All-Star war, war zwar im Osten, aber der hat ein paar richtig gute Seasons gehabt.
Ich will jetzt nicht sagen, dass es so krass, der Typ ist ein Beast.
Ist. Ist ein Beast, ja, das unterschätzen viele.
Er ist halt nur nicht mehr der Jüngste.
Genau, ist nicht mehr der Jüngste und seine All-Star-Saisons sind schon eine Weile her, aber der Typ kann schießen, der kann eigentlich alles, der kann passen, der bewegt sich gut ohne den Ball. Das Schöne bei Denver ist, dass sie den Jokic als Playmaker nutzen, einfach nur, weil er so gut passen kann, er hat ein richtig gutes Auge. Und das macht es halt schwierig, wenn du den Ball schon im Low-Post hast oder im High-Post, das heißt, der ist schon innerhalb der Dreierlinie und der Jokic mit seiner Größe hat eine super Übersicht und die Spieler bewegen sich permanent. Und da macht es Denver ist dann leicht, die einfachen Punkte zu bekommen durch Layups. Einfach nur, weil die Spieler sich bewegen, kriegen dann Layups durch Cuts, Backdoor Cuts, Backscreens, Flare Screens und so weiter. Deswegen ist Denver schon schön anzuschauen. Im Gegensatz zu Portland, die jetzt auch sehr viel 1 gegen 1 spielen, weil die haben 2, muss man schon sagen, sehr gute 1 gegen 1 Spieler mit Lillard und McCollum. Und von daher, wenn die beiden nicht im Spiel 6 ausrasten, wird es kein Spiel 7 geben.
Um ganz kurz aufzugreifen, was du jetzt gesagt hast über Jokic und dass er auch gut passen kann. Da, finde ich, ist der krasse Unterschied vielleicht auch mal zu sehen und vielleicht auch ein schöner Messwert, an dem wir Ben Simmons Leistung messen können. Die machen ungefähr gleich viele Assists in der Regular Season. Jokic hat in diesen Playoffs, in den gesamten Playoffs, noch nie weniger als 6 Assists gegeben, als Center. Und auch als schwerfälliger Center.
Genau.
Ja, weniger als 6 Assists gegeben. In der Regel irgendwo zwischen 8 und 14. Ben Simmons gibt in dieser Series gegen Toronto nur ein einziges Mal 7.
Nee,
nein.
Nein.
Das High war 7. Zweistellig hat er wirklich nur ein paar Mal mit Punkten geschafft. Yay. Yay for him. Weißt du, also ich hatte es ja vorhin aufgezählt, aber das High in Assists für Ben Simmons in dieser Series ist 7 und 7, 5, 4, 4, 3. Also, weißt du, selbst die 7 ist ein kleiner Ausreißer und Nikola Jokic macht Minimum 6, in der Regel aber, wie gesagt, 8, zwischen 8 und 14. Also, das ist schon sehr, sehr telling für die Leistung von Ben Simmons, aber daran sieht man auch, wie special es ist, was Jokic da abreißt. Und wenn du halt jemanden unterm Korb hast, weil was klar sein muss, ist, Jokic macht diese Pässe nicht von oben runter, sondern der hat den Ball im Low Post.
Auf High Post manchmal so, frei auf Niederung.
Im Post. Und passt den Ball raus. Das heißt, er sieht, weißt du, oft zieht das Doppelteam und sieht den freien Mann, ja, oder er sieht einen Cutter vom High Post runter. Aber, weißt du, es ist nicht so wie Slash, weißt du, und dasht dann den Ball raus oder so. Weißt du, genau. Er hat einen hohen Basketball-IQ, findet den offenen Mann. Und das ist special für einen Big Man, das hast du nicht super oft, dass das passiert. Und es ist bitter, wenn du als Star-Point-Guard, wovon ich ja immer noch nicht überzeugt bin, dass Ben Simmons als Star-Point-Guard sein soll, da nicht mithalten kannst.